Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Das war die Band Augenblick und bei Augenblick spielt mit Albert Kunze und der ist jetzt hier bei uns im Studio. Hallo Albert, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, du hast,
danke für die Einladung.
Du hast eine ganze Latte an Themen und Veranstaltungen mit dabei und alles hat zu tun mit dem Jiddischen. Die Schwestersprache zum Deutschen, aber auch zum Hebräischen ist es ja eine Schwestersprache. Was ist das Jiddische und auch die Faszination, die für dich da dabei mitschwingt?
Ich glaube, die Faszination ist zusammengefasst mit eigen und fremd. So eine ganz spannende Mischung, weil die jiddische Sprache besteht ja zu 70% aus Deutsch. Also es ist eigentlich, früher hat man gesagt Judenteitsch. Also es ist praktisch ein Deutsch mit jüdischen Komponenten, wie du ja auch gesagt hast, Hebräisch, Aramäisch, ein bisschen Romanisch noch dabei. Und das ist eigentlich eine Sprache, die in Deutschland entstanden ist, nach 1000. Und eigentlich sind es die jüdischen Deutschen, die diese Sprache eben einen Dialekt angereichert haben mit ihrer Synagogensprache, ja, und viele Begriffe, wie jetzt zum Beispiel Seele heißt dann Neshome, das kommt dann aus dem Hebräischen. Und also es ist quasi ein jüdisch angereichertes Deutsch. Und was ja ganz spannend ist, die allerwenigsten Leute wissen das, dass Jiddisch die verwandteste Sprache zum Deutschen ist. Es gibt noch Luxemburgisch, das so ähnlich nah ist. Also es ist zum Beispiel näher als Friesisch, ja. Also das Jiddische ist wirklich eine Schwestersprache. Und die Kultur hat natürlich auch viel mit uns zu tun, aber dann natürlich auch mit der jüdischen Religion und mit der Kultur, die sich darum dann entwickelt hat.
Also viel dann auch religiöse Begriffe, die dann da drin vorkommen?
Genau, religiöse Begriffe. Also man kommt auch nicht drum rum, wenn man nicht so sehr an der Religion interessiert ist. Zum Beispiel Gottesbezug in Liedern, wobei das auch wieder was ganz Lustiges hat, ja, dass die jiddische Sprache ganz viel mit Verkleinerungsformen, mit Diminutiven arbeitet und so wird aus Gott im Jiddischen wird dann Gottenju, also so quasi Göttchen. Ja, und das ist dann schon wieder auch ganz lustig. Wir sind kein religiöses Projekt, sondern uns geht es in erster Linie um die Sprache, um die Kultur, um die Dichtung, um die Musik. Aber es taucht immer wieder natürlich auf, der Bezug zur Religion, auch wenn auch viele sich entfernt haben von der Religion. Es gibt sehr viele sozialistische und kommunistische Leute unter der jiddischen Bevölkerung in den Anfang des 20. Jahrhunderts. Die wollten von der Religion auch nicht mehr viel wissen. Aber dennoch spielt es natürlich doch trotzdem immer eine Rolle, gerade auch durch diesen Opferrolle oder die Situation, dass eben über die Religion dann eine ganz starke Unterdrückung erfolgt ist.
Und die Ursprünge liegen im Jahr 1000 ungefähr da?
Um 1000 rum,
und gibt es auch örtliche
Eingrenzungen? Ja, das ist Rhein-Main-Donau-Gebiet. Also wichtige Städte sind Speyer, Mainz, Worms, Regensburg an der Donau waren vier Zentren der jiddischen Kultur und sagen wir, ein archäologischer Nachweis aus dem Jiddischen ist zum Beispiel eine Schriftform von 1272. Also da ist es dann wirklich auch festgehalten, wo man merkt, aha, da entwickelt sich das Deutsche praktisch in Richtung einer jüdisch-deutschen Sprache oder am Anfang eben Dialekt, die sich später dann zur Sprache entwickelt hat.
Woran macht man das fest? Das ist quasi, was ist der Unterschied zwischen Dialekt und eigenständiger Sprache?
Ich bin kein Sprachwissenschaftler, sondern Kulturwissenschaftler. Ich weiß es nur am Rande, aber es hat natürlich einfach damit zu tun, inwieweit sich Grammatik verändert. Ja? Inwieweit nur bei dem Dialekt liegt halt die Verbindung noch ziemlich nah, während eine Sprache, ein eigenes Idiom, sagt man in der Sprachwissenschaft, eben dann sich so stark von der Ursprungssprache unterscheidet, dass es eben dann nicht mehr als Dialekt, sondern als eigene Sprache gilt. Das kann man im Jiddischen eigentlich auch relativ gut festmachen, weil zu diesen Komponenten, die ich genannt habe, kam dann durch die Flucht aus Deutschland, ich habe den Rhein-Main-Donau-Bereich ja genannt, und durch Pogrome im Zusammenhang mit den Kreuzzügen haben sich ganz viele jüdische Deutsche dann nach Osten begeben, sind geflohen, sind ausgewandert. Dort war die Freiheit viel größer, die wirtschaftlichen Möglichkeiten waren gut. Es war damals Königreich Polen, Litauen. Und da wurden die willkommen geheißen, einfach als willkommene Gäste, um eben für die Wirtschaft dort beizutragen. Und in dem Moment haben sie natürlich von den umgebenden Bevölkerungen auch Sprachen aufgenommen. Also das wurde immer slawischer. Also die slawische Komponente hat dann stark zugenommen, bis hin in die Grammatik. Und ab dem Moment redet man dann von einem eigenen Idiom. Und das liegt dann so ungefähr um 1300, 1400, wo sich dann das Jiddische sozusagen in dem slawischen Umfeld zu einer eigenständigen Sprache und eben auch zu einer eigenen Kultur entwickelt hat.
Was sind noch kulturelle Merkmale, die quasi zu dem Jiddischen gehören?
Ja gut, das hat natürlich ganz viel mit der Religion zu tun. Das hat was mit Mode oder mit Haartracht, fängt es ja an. Wobei man das nie so ganz als einen Einheitsbrei irgendwie, man hatte immer ein bisschen die Tendenz zu sagen, das ist die Kultur. Ich würde jetzt eher von jiddischen Kulturen reden, weil es da einfach vom, man hat oft gesagt, Kaftan-Jude, also quasi mit den Schläfenlocken und einem langen Bart versehen, lange schwarze Umhänge. Das war dann sozusagen auch Merkmale für gewisse Strömungen innerhalb des Jiddischen, also zum Beispiel die jiddische Orthodoxie, die Chassiden und so weiter. Die haben sich dann einfach auch von der Kleidung her abgesetzt. Und eins muss man natürlich ganz klar sagen, auch wenn, sagen mal, wenn die Religion nicht im Vordergrund steht, aber durch die jüdische Religion ist der ganze Alltag geprägt. Also angefangen vom Schabbat, der Freitagabends beginnt und bis Samstagabends anhält, bis hin zu den ganzen Festen. Und so wie im Christentum bei uns manche Leute ja nur an Ostern und Weihnachten in die Kirche gehen, so gibt es eben auch sehr viele jüdisch-jiddische Leute, die halt sagen, ich gehe halt ein, zweimal im Jahr zu den Hauptfesten. Aber die Prägung durch diesen Festzyklus, die ist ganz stark.
Und dann also auch die Verbreitung des Jiddischen, also du hast gesagt, die ging dann gen Osten und hat sie dann dementsprechend auch schon aufgehört, auch hier in Deutschland auch das Sprachgebiet?
Ja, also auch so eine sehr spannende Entwicklung. Also es sind natürlich auch viele in Deutschland geblieben, ja, also viele jüdische Menschen. Und da gab es aber dann schon bis auf ein paar kleine Sprachinseln, interessanterweise zum Beispiel in Antwerpen wurde viel Jiddisch geredet, oder im Elsass gab es so gewisse Inseln, wo das alte Jiddisch noch überlebt hat, eben ohne diese slawischen Einsprengsel, klar. Aber ganz viele aus dieser Kultur wollten von Jiddisch auch nicht mehr viel wissen, sondern haben sich dann wirklich ans Deutsche gewendet. Ich nenne mal ein Beispiel, Franz Kafka kommt aus einer jiddischen Familie, hat aber in Prag hauptsächlich Deutsch geredet, hat ja auch hauptsächlich in Deutsch dann gedichtet und geschrieben und hat auch ein bisschen herabgeguckt auf das Jiddische. Das waren so praktisch die religiösen, ich sage mal in Anführungszeichen, primitiven Brüder und Schwestern. Und da haben viele deutsche jüdische Menschen nicht mehr so viel von wissen wollen. Das waren so ein bisschen die hinten angebliebenen Verwandten.
Die aus dem Städtel oder so.
Genau,
dann, ja.
Ganz genau.
Also so ein Stigma fast, und das ist die Sprache auch nicht mehr losgeworden, bis sie dann mehr oder weniger fast ausgestorben ist, ja auch, oder? Das hängt schon eindeutig mit.
Mit Nazis hängt es zusammen, ja. Ganz klar. Also man muss wissen, wenn man über dieses Thema sich Gedanken macht, es war die größte jüdische Gruppe weltweit in Mittelosteuropa, also Polen, Ukraine, das Baltikum, Russland, eine Bevölkerungsgruppe von über 10 Millionen. Das muss man sich einfach mal geben. Das ist praktisch nach dem kurdischen Volk, glaube ich, das zweitgrößte Volk ohne eigenen Staat, ja. Und von diesen 10 Millionen, die dort gelebt haben, sind wirklich nur noch ein paar Tausende übrig geblieben. Also die größte Opfergruppe der Nazis waren jiddischsprachige Menschen. Also die wurden da hingemordet und ganz viele sind einfach geflohen. Das heißt, viele konnten zwar ihr Leben retten und haben dann die Kultur und die Musik zum Beispiel auch weitergeführt, die ersten Jahrzehnte, aber klar, wie das immer ist, auch bei unseren Vorfahren, die ausgewandert sind, wurden die natürlich immer mehr verpflichtet ihrer Umgebungssprache. Und so haben dann eben heutzutage, gibt es eben nur noch ganz wenige, die das Jiddische wirklich als Muttersprache sprechen. Wobei andererseits auch wieder so eine Renaissance-Tendenz auch zu beobachten, ist, dass es ganz viele Sprachkurse gibt und dass viele Leute, wir werden nachher noch was von Daniel Kahn hören, dann das Jiddische wieder lernen, also die Sprache der Vorfahren, die nicht mehr gesprochen wurde in der eigenen Familie, dann wieder lernen. Aber die große Frage ist halt, ist es zu ersetzen durch eine relativ große Menge an Muttersprachlern, und wahrscheinlich ist es eben nicht zu ersetzen. Und von daher gilt Jiddisch als gefährdete Sprache.
Wo gibt es denn noch Muttersprachler dann?
Muttersprachler gibt es zum Beispiel in Stadtteilen von Jerusalem. Das hängt ja eben auch mit der Orthodoxie zusammen, die dann oft aus Mittelosteuropa ja kommt. Hasidismus habe ich vorhin genannt. Dann in Brooklyn gibt es, also in den USA gibt es noch ein paar kleine Inseln, Buenos Aires, in Südamerika, in Argentinien, aber eben mit einer abnehmenden Tendenz.
Wie sieht's denn aus dann quasi mit der, ja, wenn es um Orthodoxe, findest du da noch die Zugänge? Das ist Faszination Sprache, aber der Rest, der da mit transportiert wird, mit dem orthodoxen Judentum?
Also ich persönlich habe grundsätzlich mit Orthodoxie jeder Couleur meine Schwierigkeiten. Das gilt aber genauso für christliche Orthodoxie oder auch muslimische. Ja. Also grundsätzlich ist es aber so, also ich hatte zum Beispiel im Zusammenhang mit diesen Projekten eine wunderbare Begegnung mit dem orthodoxen Kantor der israelitischen Gemeinde in Stuttgart. Ein super netter Mensch mit seiner Frau, und wir haben uns einfach von Mensch zu Mensch hervorragend verstanden. Aber klar war zum Beispiel, wir haben ihm natürlich angeboten, auch was zu essen oder zu trinken. Und da ist dann zum Beispiel ein orthodox denkender Mensch, der will halt koscheres Essen, und dem ist es dann nicht recht, wenn man immer serviert, sondern da hat sich dann, ich bin dann halt unterwegs dann irgendwo beim Laden stehen geblieben, da haben die sich was selber eingekauft. Also es sind einfach so gewisse Regeln, aber von Mensch zu Mensch kann man natürlich wunderbar zusammenarbeiten, und von Musik zu Musik ja eh.
Da kommen wir jetzt zu diesen verschiedenen Projekten, für die du stehst. Zum einen hast du das Projekt Augenblick, und zum anderen hast du das Projekt Jidlit, und dann gibt es noch das Jiddische Festival. Das Festival Jiddische Musik.
Ja,
und
genau.
Wir haben gesagt, jetzt vielleicht zur Sprache noch kommt auch das Jidlit.
Ja, genau. Das auch, also Pro Jidlit heißt eine Gruppierung innerhalb des Projekts, also pro jiddische Lieder, Projekt, aber eben auch pro als für. Und das ist keine feste Gruppe im Gegensatz zu Augenblick. Augenblick ist eine feste Viererband, bei der ich eben auch mitsinge. Und Pro Jidlit ist sozusagen Projektmusik. Und wir treten ja zum Beispiel auf in Hechingen in der alten Synagoge, waren wir im März. Und am 1.7. sind wir in Münsingen mit einer Dreiergruppierung. Da gehört die Christina Stari, die Augenblick mit mir zusammen angefangen hat, dazu. Da gehört Wladimir Romanov, ein hervorragender Pianist, dazu. Und wir machen da eben diese Konzerte, während Augenblick ein eigenes Programm hat. Wir haben ja eine CD rausgegeben. Wir haben am Anfang ja das Abschlussstück gehört, Wir leben ewig, eine Revue aus dem jüdischen Ghetto von Wilna von 1943. Und das nächste Stück, was wir jetzt auch anspielen wollen, ist das berühmteste von einem ganz wichtigen Protagonisten der jiddischen Kultur und Musik, nämlich Mordechai Gebirtig aus Krakau. Der wurde 1942, vor etwa 80 Jahren, ermordet von deutschen Soldaten. Hat seit seines Lebens über 170 Gedichte hinterlassen, und eines der berühmtesten von ihm, das er auch vertont hat, heißt Es brennt. Und ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, so wie wir das jetzt in unserem Pro-Jidlit-Programm machen, um den Leuten auch den Text verständlicher zu machen, tragen wir immer erst die Übersetzung bzw. meistens die Nachdichtung vor. Und jetzt würde ich vorschlagen, wenn es für dich okay ist, dass ich jetzt die Nachdichtung vortrage, und dann hören wir das Lied, und so wird auch viel verständlicher, was da gesungen wird. Es brennt, Brüder, es brennt. O unser armes Städtchen, Gott, es brennt. Böse Winde mit einem Brausen zerren, brechen und zerzausen. Immer stärker toben Flammen, alles rundrum brennt. Und ihr steht herum und schaut bloß und rührt nicht die Händ. Ihr steht nur da und schaut umher, wie unser Städtchen brennt. Es haben schon die Feuerzungen das ganze Viertel eng umschlungen. Und die bösen Winde wüten, das ganze Städtchen brennt. Sehr schnell kann kommen der Moment, Unsere Stadt mit uns zusammen wird zu Asche in den Flammen. Bleiben sollen wie nach einer Schlacht nur kahle, schwarze Wände. Es brennt, Geschwister, es brennt. Zu helfen, das liegt nur in euren Händen. Wenn das Viertel ist euch teuer, nehmt die Eimer, löscht das Feuer, löscht mit eurem eigenen Blut, beweist, dass ihr das könnt. Steht nicht, Geschwister, und glotzt blöde und rührt nicht die Hände. Steht nicht, Geschwister, löscht das Feuer, unser Städtel brennt.
Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Das war das Lied Es brennt von der Band Augenblick und auch vom Projekt Lit. Das ist ja dann schon ein Pogromlied.
Das ist ein absolutes Pogromlied. Das interessanterweise stand zu 1936, also es war praktisch 2 Jahre dann vor den organisierten Novemberpogrom hier in Deutschland durch die SS. 2 Jahre vorher gab es eine Art Pogrom in einem Kleinstädtchen in der Nähe von Warschau, also in Polen, wo es einfach Streit gab zwischen christlichen und jüdischen polnischen Menschen. Und da sind Leute umgekommen und die jüdischen Leute haben sich gewehrt und sind dann auch vor Gericht gegangen und haben da einen auf den Deckel bekommen. Also sehr ungerecht lief es damals und wurden ihnen quasi der Schwarze Peter zugesteckt, was ja sehr häufig der Fall ist, dass die jüdischen Menschen irgendwelche Schuldzuweisungen bekommen, obwohl sie eigentlich gar nichts mit den Sachen zu tun haben. Das ist oft ja wirklich Propaganda von in dem Fall christlicher Seite. Ja, und Mordechai Gebürtig war ein unglaublich wacher Mensch, der seine Umgebung, die politischen Vorgänge kommentierte, der engagiert war. Er war ein Anhänger des Sozialistischen Bundes, also eher linksstehend, noch mit Verbindung zur Religion, aber er war kein Orthodoxer, wie jetzt sein Vater oder seine Familie, aus der er stammte. Und er hat eben dieses Lied Es brennt schon 36 dann gedichtet und auch mit einer Melodie versehen. Und das Lied ist um die Welt gegangen und vor allem hat es eine ganz große Rolle gespielt dann im Widerstand, im jüdischen Widerstand, im jiddischen Widerstand gegen die Nazis, die dann eben 39 Jahre Polen überfallen haben. Und also er war da auch wirklich sehr weitsichtig und hat schon auch geahnt, dass diese verschiedenen Pogrome, die in Russland und Polen stattgefunden haben, dass die sich noch erweitern können und dass die Gefahr für die jiddische Bevölkerung sehr groß wird, wie es dann ja auch gekommen ist.
Und eure Aufgabe, eure Mission ist ein bisschen auch diese Lieder vor dem Vergessen zu bewahren oder auch wieder zugänglich zu machen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind da natürlich bei weitem nicht alleine. Ich würde mal sagen, Deutschland ist wahrscheinlich das Klezmerland Nummer 1 in der Welt. Das hat dann einen jüdischen Komiker dazu gebracht zu sagen, was ist der Unterschied zwischen Juden und Deutschen? Deutsche lieben Klezmer. Ja, natürlich sehr schräg, weil es gibt ja keinen Unterschied zwischen Deutsch und Jüdisch, sondern es gibt ja jüdische Deutsche. Und also von daher ein bisschen schräg, aber es ist ein bisschen Kernwahrheit dran. Und also es gibt viele Klezmer-Bands. Und gut, ich komme natürlich auch ein bisschen von der Wissenschaft her. Ich bin ja Ethnologe, Völkerkundler und Volkskundler, Kulturwissenschaftler und möchte eben auch die Übersetzung vorlegen, die Transkriptionen und letztendlich in Richtung, dass man die Lieder kostenlos runterladen kann, die Noten bekommt. Wir machen Liederblätter, wir publizieren, wir machen Liederhefte, wir haben Noten von den einzelnen Liedern. Aber das Grundsätzliche ist, dass man einfach diese wunderbaren Texte versteht, weil die Klezmer-Musik ist ja eher ein instrumentales Genre, während unser Schwerpunkt eigentlich die jiddischen Lieder sind, also die Klezmer-Songs, sagen wir manchmal. Es sind Volkslieder, es sind auch Kunstlieder drunter, aber sehr wichtig sind eben die Texte und die sind auch, wenn man genau mal drauf guckt und hinhört, wunderbar. Und wir wollen die halt einen nach dem anderen. Also es sind ja natürlich Hunderte, Tausende letztendlich. Aber wir fangen eben jetzt mal klein an mit dem einen und anderen Liederheft. Also eines unserer Grundprodukte ist ein doppelseitiges A4-Blatt, also A3-Blatt, das man auf den Notenständer legen kann. Links oben sind die Noten, die erste Strophe und der Refrain. Und drunter kommt dann in 2 Spalten Jiddisch in einer Umschrift und dann entsprechend Deutsch oder Englisch oder so. Und diese Nachdichtung soll uns eben auch ermöglichen, dass man die Lieder dann eben auch auf Deutsch singen kann, wie das auch schon vielfach passiert ist, dass man eben so Übertragungen dann ins Deutsche gemacht hat.
Und so dann alle das nachspielen können, die da Interesse dran haben.
Ganz genau, nachspielen, nachsingen oder eben auch einfach nachlesen. Ja. Also das, was wir jetzt mit diesen Nachdichtungen ja auch machen, ist, dass wir den Leuten auch eine Vorstellung geben, um was es da in dem Text geht. Und dann versteht man das natürlich viel besser, weil man muss sich erst an diese Dialektform, ich hab nicht gesagt, ja, das ist Jiddisch, ja, man muss sich da erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Und dann versteht man eigentlich sehr gut und dann kriegt man mit, ey, wow, die Texte haben es echt in sich. Also die gehen oft sehr in die Tiefe, die schildern Menschheitsthemen von Liebe bis zum Tod und zum Mord. Ja, also ist alles dabei. Und also ich habe sehr wenig so schmuige Texte gefunden, sondern das, also sehr viele sind sehr berührend. Also neben der Musik, und das ist auch ein Grund für meine Leidenschaft, haben eben die Texte auch eine große Anziehungskraft.
Wo forscht ihr da? Wo gibt es da Archive, wo man das alles noch finden kann? Ist da nicht auch viel verschwunden und verschütt?
Es ist einiges verschwunden, aber interessanterweise findet sich doch in vielen Archiven was. Also nehmen wir gerade mal das Beispiel Mordechai Gebirtig. Der hat geahnt, dass es mit seinem Leben zu Ende geht, weil natürlich die wurden dann immer mehr kaserniert, ins Ghetto verfrachtet in Krakau. Und er hat es geschafft, wirklich kurz vor seiner Erschießung hat er seine Gedichthefte aus dem Ghetto rausschmuggeln lassen bei jüdischen Freunden, die sich als in Anführungszeichen arisch verkleidet haben, falsche Pässe hatten und so und auf der arischen Seite, so blöd es klingt, ja, von Krakau gelebt haben. Und diese 170 Gedichte kamen so dann nach Israel am Schluss. Und natürlich hat Israel da große Bemühungen, auch das JIWO, das ist das Jiddische Wissenschaftliche Institut, auf deren Transkription unsere Arbeit auch basiert. Und die sind zum Beispiel in New York, die waren ursprünglich in Vilna, konnten dann vor dem Nazi- und Wehrmachtvormarsch noch ihre Archivalien retten und nach New York bringen. Und da gibt es schon sehr, sehr viel. Und wir arbeiten auch zusammen mit Wissenschaftlerinnen aus den USA zum Beispiel. Oder wir haben hier wirklich Autoren wie Uwe von Seltmann, der eine Biografie über Mordechai Gebirtig geschrieben hat, eine wunderbare. Und der war weltweit in Archiven unterwegs. Also da gibt es schon eine sehr rührige Gruppe von wissenschaftlich interessierten Menschen, die da Dinge ausgraben.
Und die geben euch auch Zugang zu ihren Archiven. Da könnt ihr forschen und euch nehmen, was ihr wollt?
Ja, das ist jetzt nicht immer so auf Fingerschnipp irgendwie möglich. Da muss man sich natürlich teilweise anmelden. Manchmal ist es auch kostenpflichtig, je nachdem. Aber auch das ist ja verständlich. Die Archive brauchen ja auch wirklich Geld, um ihre Materialien zu verwalten und so weiter. Aber das läuft gut, ja. Also, wobei ich muss jetzt gar nicht ins Ausland reisen. Ich kann ja wirklich von hier aus sehr viel machen. Und eben ein Lied nach dem anderen bearbeiten. Und wir arbeiten übrigens auch zusammen mit Dozenten der Uni Stuttgart. Ich habe da auch schon zwei Kurse gemacht. Das ist eben ganz sinnvollerweise an die Germanistik angelehnt. Das ist ein Teil der Germanistik in Stuttgart. Und da gibt es einfach zwei Dozenten, die uns da auch immer wieder unterstützen, die einfach die Texte Korrektur lesen, die Übersetzung korrigieren und so weiter. Also da gibt es schon ein ganz gutes Netzwerk von Fachleuten.
Und so mal exemplarisch das zu beschreiben, du gehst da ins Archiv und nimmst eins nach dem anderen oder wählst du dann auch nach bestimmten Kriterien aus?
Ja gut, ich meine, das Kriterium sind natürlich die jiddischen, in Klammer, Volkslieder, ja. Und da kannst du unheimlich viel übers Internet auch finden, gell? Also ich habe jetzt inzwischen eine Liste von über 500 Liedern, ja, also von daher die Arbeit kann ich noch einige Jahre damit verbringen. Und man tauscht sich dann auch aus bei den Musikern, ja, die sich mit Klezmer und mit Klezmer-Songs, mit Singer-Songwriting und sowas beschäftigen. Da tauschen wir uns natürlich auch sehr gut aus untereinander. Also da musste jetzt vorerst gar nicht so irgendwie ins Archiv gehen. Das war jetzt bei Uwe von Zeltmann mit seiner Biografie natürlich anders, weil er dann eben diesen ganz speziellen Schwerpunkt hatte auf das Leben von Mordechai Gebirtig. Bei den Liedern ist es viel einfacher. Da findet man unheimlich viel auch wirklich übers Netz.
Und dann veröffentlicht ihr die auf eurer Seite? Ist die auch im dann Musikalienhandel oder?
Nö, also unser Ziel ist eigentlich, dass wir die alle kostenlos online stellen, also praktisch auch als eine Art Gegengabe, ja, die wunderbare Kultur, die eigentlich durch die Nazis ja zerstört und vertrieben worden ist und wir natürlich ja, mit dieser Last der Geschichte sehen das halt auch als einen kleinen Beitrag an, das kostenlos zu veröffentlichen. Wir sind da dabei, also wir werden jetzt beim Festival Jiddische Musik, das Ende Juli in Stuttgart stattfindet, werden wir schon die ersten Liederblätter einsetzen. Die dienen dann zum Beispiel für die Workshops, dass man einfach dann was zur Hand hat, um dann eben Lieder gemeinsam zu spielen und zu singen.
Kannst du nochmal sagen, was Klezmer, ob das eine Bedeutung hat,
das Wort? Ja, Klezmer hat eine Bedeutung. Klä heißt Instrument, Gegenstand, und Semmer ist eigentlich die Melodie. Also es ist eigentlich das Instrument oder der Körper für die Musik, weil, interessant, Klezmer ist nicht nur das Genre, sondern im Jiddischen ist eigentlich ein Klezmer ist ein Klezmer-Musiker. Also es ist eigentlich der meistens Mann. Es gibt ein paar Frauen, aber relativ wenige in dieser ja auch eher patriarchalen Kultur Geschichte, ja. Aber Klezmer, Einzahl, Klezmorim, das ist dann der hebräische Plural. Die Klezmorim, das waren eben die traditionellen Hochzeitsmusiker, die eben bei jüdischen, aber auch christlichen und nicht-jüdischen Festen aufgetreten sind. Und ähnlich wie ich das vorhin von der Sprache beschrieben habe, haben dann diese Musiker, die kannten natürlich alles rechts und links, die kannten unheimlich viel deutsche Klassik, ja. Die haben deutsche Lieder gespielt, die haben dann rumänische Lieder gespielt und polnische und ukrainische und so weiter. Also haben eben wie die Sprache auch in der Musik eben Roma zum Beispiel. Es gibt auch tolle Verbindungen zwischen jiddischer Musik und Roma-Musik und haben da sich einfach ausgetauscht und waren da auf allen Hochzeiten, haben die getanzt oder haben fürs Tanzen gesorgt.
Klezmerisiert.
Genau.
Aufgesogen wie ein Schwamm. Ja. Wie hast du dir das Jiddische angeeignet?
Ich habe bei diesen Dozenten in Stuttgart zwei Kurse gemacht. Also ich kann jetzt nicht Jiddisch fließend reden, aber ich kann natürlich immer mehr verstehen, weil ich ja an diesen Übersetzungen auch arbeite. Dazu könnte ich aber zum Beispiel, müsste ich wirklich in die USA gehen oder nach Kanada, da gibt es dann tatsächlich solche Workshops, wo nur Jiddisch geredet wird. Die haben teilweise Farmen auch, wo man dann gemeinsam arbeitet und wo man dann gemeinsam Jiddisch redet. Das habe ich nicht, das kann ich nicht. Ja, wer weiß, vielleicht kommt es ja eines Tages.
Und die Texte von euch sind zugänglich und werden das jiddische Lied, Jid-Lied, das Projekt gibt's zu hören und auch sich runterzuladen. Die Frage lag mir noch auf der Zunge. Dann kommen wir zum nächsten Lied, würde ich sagen. Genau. Du hast und, ja noch eine Nacht.
Ah, ja, genau. Ich habe noch ein tolles Lied mitgebracht, das auch relativ bekannt ist. Die Grüne Cousine, also die Grüne Cousine, man versteht's gut, also das Greenhorn. Und es ist ein Lied, ein ziemlich frühes Lied aus den 1910er Jahren in den USA entstanden. Interessant ist, dass der Klezmer eigentlich sich dann so richtig formiert hat, so wie wir ihn heute kennen, in dem Austausch mit dem Tango in Südamerika und mit Jazzformen in Nordamerika. Und so hat sich der sozusagen internationalisiert und ist als Klezmer zurück in die Welt gekommen und zurück nach Europa gekommen. Und eines dieser Lieder, und das hört man jetzt gleich die Nachdichtung, eben auch sehr bissige Texte, da geht es um eine Einwanderin, die eben noch völlig grün hinter den Ohren ist. Und die wurden eben Greenhorns oder eben Grine genannt. Die hat noch von dem Leben in Amerika noch relativ wenig Ahnung. Und da wird die grüne Cousine wird in diesem Lied dann beschrieben. Zu mir gekommen ne Cousine, schön wie Gold war sie, die Grüne, wie blutorangenrouge die Bäckchen und Füße, die nur tanzen möchten, wie Seide ihr gelocktes Haar, Zähne wie ein Perlenkettenpaar, wie Frühlingshimmel strahlen Augen und Kirschenlippen Odem saugen. Nicht geschritten ist sie, nur gesprungen. Nicht gesprochen hat sie, nur gesungen. Lebendig, fröhlich, jede Miene, so ist gewesen die Cousine. Wie Jahre gingen schnell, zack, zack, aus der Cousine wurde ein Wrack. Malochen hat sie übertrieben, bis von ihr ist nichts mehr geblieben. Heut, wenn ich treffe die Cousine und ich frag, wie geht's dir, Grüne, gerät sie außer Rand und Band, brennen soll Kolumbus Land.
Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Freitagvormittag mit Albert Kunze und dem Projekt Jiddische Lieder und dem Festival für Jiddische Musik. Eine Frage noch zu den Nachdichtungen. Wenn du sagst, ja, nicht übersetzen, sondern eher nachdichten, ja. Worauf kommt es dir da besonders an? Weil das ist ja schon auch ja, ein Umgang mit Poesie und auch ja, Sprache.
Ganz genau. Also mir kommt es darauf an, dass erstens mal die Verständlichkeit erhalten bleibt, dass man also die Nachdichtung nicht so frei wählt, dass sie sich vom Text arg entfernt. Es ist manchmal, klingt es ein bisschen holprig, weil ich mich sehr stark ans Jiddische halte. Also sehr stark ans Original. Aber natürlich hat man dann das Problem, man muss im Metrum bleiben, im Reim. Jiddisch ist eine Sprache, die reimt. Übrigens Hebräisch arbeitet nicht mit Reimen. Das ist ganz interessant, dass eben das Deutsche eben das Reim, die Wurzel des Reimens ist bei der jiddischen Sprache. Und man soll dann die Lieder praktisch auch auf Deutsch singen können. Und so gibt es übrigens auch Nachdichtungen im Englischen und so weiter und so fort. Also es soll sozusagen nochmal eine Brücke bauen, um einfach die Lieder praktisch auch in unseren eigenen Kanon zu übernehmen. Es ist ja, wie gesagt, eine Schwestersprache, eine Schwesterkultur und auch eine Schwestermusik, würde ich mal sagen. Und da soll es einfach so sein, dass man die Möglichkeit hat, wenn einem das Jiddische nicht so gut über die Zunge geht, dass man dann eben das auf Deutsch dann auch singen kann.
Und auch im Englischen reimt sich da auch dann?
Ja, also wunderbar. Daniel Kahn, von dem ich vorhin schon erzählt habe, der hat ja mal gesagt, Rock'n'Roll auf Jiddisch, wunderbar. Und das ist ja auch unser Ansatz, dass wir eben nicht jetzt wie so einen musealen Zugang haben, dass wir sagen, wir archivieren jetzt das, was früher original war, sondern Kultur ist nie original, Kultur ist immer in Bewegung. Und wir arbeiten einfach weiter und auch teilweise mit relativ aktuellen, zeitgenössischen, modernen Stilen zusammen. Da wird dann also wild hin und her getextet und gereimt und da werden Gedichte vertont. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch eigene Vertonungen gemacht zu manchen Gedichten, die entweder anders vertont waren oder noch gar nicht vertont waren. Oder man macht aus Melodien dann wieder einen Text dazu. Also gerade Daniel Kahn ist das beste Beispiel dafür. Der geht sehr kreativ um mit der Sprache. Ja, der überträgt, viele Lieder sind zweisprachig bei ihm. Also der wechselt dann zwischen Jiddisch und Englisch meistens, aber auch Deutsch. Und eben wir haben jetzt ein Duo, Sveta Kundisch und Patrick Farrell, wunderbare Musikerin. Sie ist übrigens auch Kantorin in einer jüdischen Gemeinde. Also sie hat diesen Bezug zur Religion und macht aber nebenher eben auch, macht eben schon lange Klezmermusik. Und die haben jetzt zum Beispiel viele Gedichte, vor allem von jüdischen Dichterinnen, von Frauen, haben die jetzt quasi ganz aktuell für uns oder, ja, also sie haben es uns präsentiert dann, vertont. Also es gibt dann wirklich Lieder, die 1920, 21 entstanden sind, ja, Melodien oder eben auch Nachdichtungen. Also ich habe die Corona-Zeit wirklich auch genutzt, ja, um da wirklich an dem Thema weiter dran zu bleiben. Und vieles ist entstanden in dieser Zeit.
Entstehen auch neue Lieder, jiddische dann?
Also natürlich, ganz klar, ganz klar. Also da fehlt mir jetzt, mir selber fehlt da einfach die Sprachkenntnisse. Aber Daniel Kahn macht es. Wir werden nachher noch ein Lied von ihm hören. Da hat er zum Beispiel ein Chanson von Georges Brassens, hat er quasi auf Jiddisch übersetzt. Und das ist jetzt ein Fall von einem Lied, das dann nicht zweisprachig arbeitet, so wo er den ganzen Text übersetzt hat dann oder nachgedichtet hat, eben auf Jiddisch in dem Fall.
Und Daniel Kahn wird auch einer der Stars sein oder der Highlights beim 5. Festival für jiddische Musik, Klezmer Lyrics and Tunes. Das ist in Stuttgart und der Region vom 28. Juli bis zum 7. August. Zum 5. Mal organisierst du das?
Ja.
Und ja, erzähl mal ein bisschen zum Konzept, zur Philosophie des Festivals.
Also, weil du Daniel Kahn genannt hast, wir müssen dann auch noch auf Kiora Veitmann zu sprechen kommen. Das sind aus meiner Sicht die beiden, ja, fast wichtigsten, bekanntesten, berühmtesten Protagonisten. Daniel Kahn für dieses Singer-Songwriter-Metier, also eher dann für die jiddischen Lieder, für die Klezmer-Songs. Und Giora Veitmann für diesen instrumentalen Klezmer, der eben mit relativ wenig Texten arbeitet, mit wenig Gesängen arbeitet, sondern eher mit eben Instrumenten. Und die beiden sind Gast dieses Jahr, und zwar zweimal treten die auf. Wenn du aber nach dem Festival fragst, eigentlich, also ich vergleiche es gerne mit dem Sport. Ja. Wir haben hier den Spitzensport und wir haben den Breitensport. Und eigentlich sind wir eher die Breitensportleute. Ich bin ja auch kein, das mehr hört man ja auch an den Liedern, ich bin kein ausgebildeter Sänger. Ja. Ich mache das einfach mit Herzblut, aber jetzt nicht mit so toll ausgebildeter Stimme. Also wir sind einfach die Breitenmusiker, ja, die einfach am Lagerfeuer an der Klampfe, zur Klampfe irgendwie Lieder singen, mehr so in die Richtung. Und das ist eigentlich das Hauptziel des Festivals, einfach Leute mit der Musik in Berührung zu bringen und Workshops anzubieten, wo Leute dann singen und spielen können. Die können ihre Instrumente mitbringen nach in Stuttgarter Süden, wo das hauptsächlich stattfindet, und können da eben drauf, unter Anleitung natürlich von gerade Christina Stari und Wladimir Ramanov, die beide auch bei dem Projitlied-Konzert mitmachen, die leiten dann die Leute an. Und also Schwerpunkt ist Breiten, die Breitenmusik, die Breiten zu erreichen. Deswegen ist auch mit Hilfe von Unterstützung der Stadt Stuttgart und des Bezirksbeirats Süd in Stuttgart haben wir es jetzt auch geschafft, dass wir diese Breitenangebote kostenlos machen können. Und nur wir haben 4 Veranstaltungen, die dann kostenpflichtig sind. Eben 2 von Giora Veitmann, das eine von Daniel Kahn und noch einen Meisterworkshop Improvisation. Da geht es um Improvisation. Die kosten, alles andere ist frei.
Und startet am 28. Juli in Stuttgart Süd. Generationenhaus Heslach ist eure Location da?
Ist eines der Locations. Also seit diesem Jahr entwickelt sich eine wunderbare, so wie es wirkt, eine wunderbare Partnerschaft beginnt. Wir waren ja schon immer in Heslach, also seit 2017, als das erste Festival stattgefunden hat. Das spielt sich hauptsächlich ab um den Schöttleplatz. Erwin-Schöttle-Platz, da gibt es die Matthäuskirche, wo Konzerte stattfinden, da gibt es Generationenhaus, da gibt es das alte Feuerwehrhaus, da gibt es Jugendhaus, mit dem wir dann nächstes Jahr zusammenarbeiten wollen, die Stadtteilbücherei. Also es spielt sich alles um den Schöttle-Platz ab, und wir wollen dann auch nächstes, übernächstes Jahr, wenn dann diese Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter Süden noch mehr Form annimmt, wollen wir auch auf den Schöttle-Platz tanzen gehen, möglicherweise dann abends mit Silent Disco, also mit dem Kopfhörer. Das müssen wir mal schauen, da müssen wir natürlich noch die ganzen Anträge stellen, aber es ist im Grunde genommen in erster Linie wirklich für die Breite angelegt, aber natürlich haben wir auch gerne dann die in Anführungszeichen Spitzenmusiker, die berühmten Musiker, die natürlich schon, also sowohl Giora Veitmann auf seine Art als auch Daniel Kahn, das sind natürlich Profis, ja, und von denen kann man natürlich unheimlich viel lernen, also und die sind einfach begeisternswert, und wenn man dann halt 20, 30 Euro zahlt für ein Ticket oder auch bis zu 40 bei Veitmann, dann ist das allemal noch günstig im Vergleich zu irgendwie, was man sonst da hinlegt.
Wie seid ihr an den gekommen? Der hat sein 75-jähriges Bühnenjubiläum, das ist ja, wie alt ist der dann?
Der ist 85. Der hat mit 10 angefangen, seinen Vater zu begleiten. Wir hatten jetzt letztens, habe ich ihn ein paar Interviewfragen erstellen können, und so, und dann habe ich ihn gefragt, ob er Jiddisch kann. Ja, das war die Sprache seines Vaters. Und dann hat er was ganz Witziges geantwortet. Er hat gesagt, mein Vater spielte Jiddisch und ich spiele Hebräisch. Also obwohl er keinen Text da weiß, aber einfach dieser sozusagen dieser sprachlich-kulturelle Hintergrund hat sich verschoben. Also vom Vater, der in Buenos Aires, wo Giora Veitmann geboren ist, Jiddisch gesprochen hat damals, eben sehr viel. Da gibt es übrigens auch einen Mordechai Gebirtig-Chor, immer noch. Und der Sohn hat aber sich dann eher dann Richtung Israel und Richtung Hebräisch dann orientiert. Spricht aber, also sein Deutsch ist ein sehr jiddisches Deutsch.
Und der kam, da hat ein Management und ist auch mit 85 noch auf Tour.
Du, ja, ich habe gelesen hier, 75. Bühnenjubiläum, der Mann ist 85, und habe gesagt, wann, wenn nicht jetzt? Ja, und habe da einfach ein Management angerufen und habe gesagt, hier, wir machen ein Festival und würden ihn gern einladen. Wir haben dann, kannst dir natürlich vorstellen, dass es nicht ganz so billig ist, ja, aber okay, wir haben dann einen Weg gefunden, dass wir auch dann das zweite Konzert finanzieren. Das ist auch noch eine Erzählung wert, nämlich einer von unserer Vorsitzende von Connect arbeitet im Mercedes-Benz-Museum, und da gibt es eine Open-Air-Bühne, und die machen im Sommer irgendwie so immer so ein Kulturprogramm, und dann war einfach die Frage, wollt ihr da nicht im Zusammenhang mit dem Festival was machen? Und es hat sich dann jetzt ergeben, dass wir das eine Woche später machen. Also wir sind vom 28. Juli bis zum 31. sind wir im Süden, sind auch am Sonntag in der israelitischen Gemeinde. Also wir arbeiten mit der jüdischen Gemeinde auch zusammen. Und dann eine Woche später finden dann eben ein Doppelkonzert in dem Open Air, auf der Open Air Bühne beim Mercedes Museum statt, also in Bad Cannstatt.
Da kommt dann auch wahrscheinlich ein bisschen Geld bei rum.
Hoffen wir es.
Wenn der große Sponsor mit dabei ist, oder?
Ja, wir haben gar keine Sponsoren. Das ist ja der Witz. Ich will keine Unternehmenssponsoren. Also ich möchte zum Beispiel nicht einen Mercedes-Stern auf dem Plakat stehen haben, weil das da gibt es einfach viele Gründe. Es würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, aber da gibt es natürlich auch gewisse Verstrickungen ins Nazitum und so weiter. Mercedes war natürlich einer der Lieferanten der Kriegsmaschinerie. Die sind relativ gut mit der Zwangsarbeitergeschichte umgegangen, aber grundsätzlich setzen wir eher auf Stiftungen, auf Kommunen und wollen eigentlich kein Firmensponsoring, weil es ist ein Gegengeschäft. Man muss auch was bringen für die und ich möchte jetzt nicht irgendwie ein Logo bewerben mit jiddischer Musik. Da hätte ich ein komisches Gefühl. Aber ich glaube, über Stiftungen, über Spenden, wir sind gemeinnütziger Verein, das Ganze läuft ja unterm Dach von Connect, vom Connect e.V., der hier in Tübingen ansässig ist, also Connect e.V. für Musik, Tanz, Kultur. Und da ist mein Projekt Jiddische Lieder ist ein Unterprojekt unter dem Dach von Connect. Wir sind als gemeinnützig anerkannt mit unserer ehrenamtlichen Arbeit und da kann man spenden und kriegt eine Spendenbescheinigung und so. Also von daher wollen wir lieber so eher in Richtung Crowdfunding gehen, als in Richtung Firmen Sponsoring.
Und die Open-Air-Bühne am Mercedes-Museum ist dann nicht an Bedingungen geknüpft. Nein.
Wir haben dann einen Vertrag natürlich gemacht mit denen und natürlich, es findet bei Mercedes-Benz statt und ich bin da auch happy drüber und habe dann gleich auf Gjora Feitmann fragen lassen, also es läuft übers Management, ob er Interesse, weil er ist ein Autonarr, ja, ob er Interesse an einer Führung hat und jetzt kriegt er eine englische Führung mit seinem Team irgendwie im Zusammenhang mit dem Konzert und also er wird dann um 18 Uhr auftreten am Sonntag, dem 7. August. Und um 20.30 Uhr wird dann Daniel Kahl mit zwei wunderbaren Begleitmusikern auftreten. Das, was wir jetzt gleich hören werden, ist von seiner Solo-CD, die er dann begonnen hat auf Einladung von uns. Er war praktisch beim dritten Festival Jiddische Musik 2020, war von uns eingeladen worden und hat dann aus quasi eigenen Stücken noch was drangehängt und hat dann wirklich in unserem Partnerstudio oben auf der Schwäbischen Alb in Trochtelfing, Steinhilben, Studio Whitefur, hat er das dann aufgenommen, sehr konzentriert und intim und eben ohne Begleitmusiker, aber jetzt dann beim Festival wird er diese Stücke dann vortragen. Und wenn du willst, würde ich noch kurz was zu dem Stück, das wir jetzt gleich hören werden, erzählen. Ja, also ich bin auch voll entflammt, muss ich sagen. Also ich habe das dann jetzt tatsächlich wie so viele Dinge übers Jiddische kennengelernt. Aber der Ursprung ist Georges Brassens, Chanson pour l'Auvergne. Habe ich mir natürlich jetzt in der Zwischenzeit auch angeeignet und gesehen, was jetzt Daniel Kahn und seine Kollegin Eleonore Bizunski, die haben das auf Jiddisch übertragen und das ist ein wunderbares Lied, also es ist ein Lied eines Troubadours, also Georges Brassens oder Daniel Kahn als Troubadour, die drei Menschen ihren warmen Dank aussprechen. Und zwar, sie sind Troubadoure, die am Hungertuch nagen, die frieren, keine Behausung haben. Und der erste ist der Bauer aus der Auvergne, dem er dankt, weil er ihm Holz geschenkt hat zum sich aufwärmen. Es war zwar nur ganz wenig, aber es hat mich tief in meiner Seele erwärmt. Die zweite ist eine Hausfrau, die ihm ein paar Stückchen Brot gibt, weil er Hunger hat. Und er feiert dann diese Hausfrau und wünscht ihr alles Gute. Und das Dritte, es ist meine Lieblingsstrophe, ich habe es jetzt mal übertragen, das Dritte ist ein Fremder. Und der Text lautet folgendermaßen, also jetzt die Übersetzung aufs Deutsche. Dies ist ein schlichtes Lied für dich, guter Fremder, der du mir zugelächelt hast und nicht applaudiert, als man mich festgenommen hat. Solch ein Stückchen Menschlichkeit, während alle feinen, guten Leute gelacht haben über mein Leid, als ich vom Gendarm abgeführt wurde. Hast mir nicht mehr geschickt wie einen Blick, aber er wärmt mich tief in mir und es brennt in meiner Seele ohne Ende, sonnig, traurig und süß. Lieber Fremder, wenn du stirbst, wenn dein Sommer zum Herbst wird, soll man dich tragen in die heilige Erde beim ewigen Gott.
Daniel Kahn, und der wird auch auftreten beim 5. Festival für jiddische Musik, Klezmer Lyrics und Tunes, vom 28. Juli bis zum 7. August in Stuttgart Süd, Bad Cannstatt und auch in Trochtelfingen in Steinhilben auf der Alb gibt's Veranstaltungen. Alle Infos gibt's über die Seite von dem Connect Festival, connect-ev.de/festival-jiddische-musik, und da findet ihr alle Infos. Und ich sage vielen Dank, Albert, dass du da warst. Toi, toi, toi bei allen weiteren Vorbereitungen noch.
Vielen Dank und sehr gerne geschehen.
Und wir erwähnen auch noch, dass das Projekt, das Trio Jidlit, am heutigen Freitagabend um 19 Uhr in der Zehntscheuer in Münzingen auch auftritt beim Klezmer Festival in Münzingen. Das geht ja auch noch bis zum 3. Juli, wo Eugen Blick dabei ist, aber auch eben noch Revital Herzog und andere Veranstaltungen zum Thema Klezmer. Und das war's, Lokalmagazin live am Freitagvormittag, in der Wiederholung dann nochmal am Samstagmorgen von 6 bis 8, und alle Wortbeiträge, also auch dieses Interview in voller Länge dauerhaft nachzuhören und herunterzuladen auf wüste-welle.de, und das nächste Lokalmagazin gibt's dann am kommenden Montag. Dann zu Gast das Team von Rock am Damm, ein Festival in Hemmendorf, hier auch im Outback des Landkreises Tübingen. Da kommen Ferdinand Mauser, Luca Karland und Thomas Braun vom Orga-Team. Und hier zum Abschluss der Sendung gibt es noch ein wenig Musik von Djora Veitmann, dem Superstar des Klezmer, der auch auftreten wird zweimal beim 5. Festival für jiddische Musik. Und damit sagen wir danke fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, let's be happy.